den Hare Krishna Mahamantra. So dass für uns Vrindavan eigentlich mehr ist als nur ein Punkt auf der Landkarte oder als ein Ort, wo eine bestimmte Kultur, Vaishnava-Kultur ist. Vrindavan ist so etwas wie der letztendliche Ort in der materiellen Welt, von dem aus man dann eine Verbindung mit der spirituellen Welt am einfachsten herstellen kann. Srila Prabhupada, unser spiritueller Meister, sagte, dass es gut wäre, wenn wir öfters nach Vrindavan und nach Mayapur pilgern würden. Und als man ihn fragte, ja, warum soll man so eine Pilgerreise antreten, antwortete er, dass eine Reise nach Vrindavan einem den Anstoß gibt, den Ansporn, in die spirituelle Welt zu gehen. Vrindavan ist deswegen so wichtig, weil es eine Art Botschaft der spirituellen Welt hier in der materiellen Welt ist und weil es für uns sehr einfach möglich ist, in Vrindavan richtigen Kontakt zu spirituellen Dingen oder zum Krishna-Bewusstsein zu bekommen. Dort ist Krishna gegenwärtig in einer für uns nicht sichtbaren Form und wir können trotzdem hoffen, obwohl Krishna dort in einer nicht sichtbaren Form für uns gegenwärtig ist, einen greifbaren Kontakt mit ihm zu bekommen. Ich möchte jetzt mit euch ein bisschen noch den Hare Krishna Mahamantra chanten und in einer Melodie von Vrindavan. Wir müssen sehen, ob es geht. Rupa Gupta, du wirst wahrscheinlich deine Lautstärke dem Raum anpassen. Dankeschön, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Rama, Rama Rama.
Srila Abhe Charanaravinda Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaja Srila Prabhupada Ki Jai Anand Koti Vaishnavarinda Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gol Premanandi Hari All glories to the Assembly of Krishna. 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 Während ich so in die Runde schaue, sehe ich, dass die meisten meiner Zuhörer und Zuhörerinnen schon devotees sind, die das Krishna-Bewusstsein praktizieren. Und so werde ich mich hauptsächlich an diesen Kreis heute wenden. Ich weiß aber, dass wir auch Gäste dabei haben, die zunächst einmal sich alles ein bisschen anschauen und noch nicht genau wissen, wie warum sich zum Beispiel eben alle verneigt haben und so weiter. Auch die Gäste möchte ich ganz herzlich begrüßen und sagen, dass es in jedem Fall gut ist, ein spirituelles Programm zu besuchen, denn dieses spirituelle Programm kann in einem selber auf unmerkliche Art und Weise die eigentliche oder die eigene Spiritualität entfachen, indem man andere sieht, die so fest verankert sind, kann man selber inspiriert werden, seinen eigenen spirituellen Pfad ein bisschen besser zu begehen. Gut, ich möchte heute sehr gerne darüber sprechen, wie es möglich für uns ist, auch in dieser materiellen Welt im Gottesbewusstsein oder im Krishna-Bewusstsein verankert zu bleiben. Die materielle Welt ist gewissermaßen eine fremde Atmosphäre für uns alle. Und wie es in einer fremden Atmosphäre der Fall ist, wird man da in Mitleidenschaft gezogen. Wenn wir zum Beispiel jetzt in eine Berghöhe gehen würden von 5000 Metern, diese Höhe ist für uns nicht natürlich. Wir würden mit Sicherheit in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Luft ist zu dünn, wir würden heftig atmen müssen. Wir würden vielleicht ein bisschen Wasserverlust, mehr Wasser verlieren, als es normal ist durch die Atmung. Und wir würden in irgendeiner Art und Weise in dieser für uns nicht natürlichen Atmosphäre Schwierigkeiten bekommen, Kreislaufstörungen oder was auch immer. Genauso ist es für uns als spirituelle Seelen. Wir sind hier in der materiellen Welt, in einer für uns an und für sich fremden Atmosphäre. Und es ist ganz natürlich, dass wir auf die eine oder andere Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen werden. Es gibt drei Arten von Leiden, die wir auf alle Fälle im materiellen Dasein erfahren müssen. Leiden aufgrund des eigenen Körpers, wie zum Beispiel Krankheit, Unwohlsein, Leiden aufgrund des Geistes, und das ist viel mehr noch, also als die körperlichen Leiden. Es kommt öfters vor. Die Weltgesundheitsorganisation hat vorausgesagt, dass in den nächsten 10 Jahren die Zahl derjenigen, die nervöse Krankheiten kriegen und die einfach Geisteskrankheiten bekommen, unglaublich steigen wird. Also wie Stress, wenn Stressatmosphäre da ist. So, es gibt diese Leiden aufgrund des Körpers, den wir nicht aus dem Wege gehen können. Ihr möchtet jetzt jung sein, aber wenn ihr einmal ins Alter und ins hohe Alter kommt, werdet ihr merken, was für ein Leid in diesem Körper kommt. Leiden aufgrund des eigenen Geistes. Leiden aufgrund von anderen Menschen, die wir uns nicht zusagen, die vielleicht andere Ansichten als wir vertreten. meine nicht nur Moskitos und so. So, ein Moskitomenschen gibt es noch. Es gibt wahrscheinlich Moskitomenschen, die so stören, aber einfach leiden aufgrund von anderen, die nicht unserer Meinung sind und die uns nicht gefallen, mit denen wir aber gezwungen sind, irgendwie auseinander, also nicht auseinanderzukommen, zurechtzukommen. Und dann leiden aufgrund von übernatürlichen Dingen, also Wetter oder auch Dinge, die nicht in unserer Kontrolle sind, wie der Euro zum Beispiel. Oder also was immer es da so gibt. Ne? Diese Leiden werden wir ganz natürlich in dieser materiellen Atmosphäre erfahren. Die können wir nicht, das geht nicht, dass wir, wie soll ich mich ausdrücken, frei werden von Leiden in der materiellen Atmosphäre. Das liegt daran, dass wir hier einfach nicht in unserer natürlichen Atmosphäre sind. Nimm einen Fisch und tu ihn an Land. Du wirst sehen, der Fisch muss leiden. Nimm eine Seele und bring sie aus der spirituellen Welt in die materielle Welt. Und du wirst sehen, das Leid ist unvermeidlich. Das, der Sinn und Zweck des spirituellen Lebens ist es nicht unbedingt, das materielle Leid zu vermeiden. Denn es lässt sich nicht vermeiden. Der Sinn und Zweck des spirituellen Lebens ist es, uns Handwerkszeuge zu geben, sodass wir anders mit dem Leid umgehen. Aber wir werden krank werden, uns werden Leute auf die Nerven fallen, Menschen, die nicht ganz in unserer Sache sein, und wir werden auch von äußeren Umständen, wie dem Wetter und dem Euro und was immer es gibt, ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, aber ich sage es nur mal, weil jeder daran denkt im Augenblick, wir werden davon beeinflusst werden, auch als spirituelle Menschen. Und wie gesagt, das muss so sein, solange wir in dieser für uns fremden Atmosphäre sind. Spirituelles Leben wird uns aber, wie gesagt, helfen, anders damit umzugehen und anders das Ganze sogar anders zu erleben, weil wir in einem anderen Bewusstsein verankert sein werden. Spirituelles, oder sagen wir mal Krishna-Bewusstsein, hat Srila Prabhupada oft verglichen mit einem einfachen Beispiel. Er sagte, wenn ein Mensch über der Wolkendecke ist, ist er mit der Sonne und den ungeteilten und ungefilterten Sonnenstrahlen zusammen. Gottesbewusstsein bedeutet, immer mit Krishna zusammen zu sein, immer in der Krishna-Sonne sozusagen zu sein, immer von diesem und von dem Einfluss Gottes, der Gegenwart Gottes im Leben geprägt zu werden und ein bisschen von den spirituellen Eigenschaften zu erfahren innerhalb dieser göttlichen Präsenz, nämlich Glückseligkeit und Wissen. Materielles Dasein, so sagte Srila Prabhupada, ist sozusagen das Leben unter der Wolkendecke, das Leben im Schatten, wo man die Abwesenheit der Sonne verspürt. Es ist nicht so hell mehr, es ist nicht so warm mehr und es regnet öfters. Ein Krishna-bewusster Mensch ist somit durch eine ganz einfache Definition, in einer ganz einfachen Definition, jemand, der immer mit Krishna zusammen ist und der die Gegenwart Krishnas in diesem materiellen Dasein verspürt, der in der Sonne ist, und ein Mensch, der im materiellen Bewusstsein ist oder nicht im Krishna-Bewusstsein, ist jemand, der unter dem Einfluss der materiellen Welt steht, wie jemand, der unter der Wolkendecke, dem verhangenen Himmel sozusagen, existiert. Ziel des spirituellen Lebens ist es jetzt, während wir noch in der materiellen Welt sind, also die Wolkendecke wegzukriegen und in der Gegenwart Krishnas zu sein. Und jemand, der in dieser Gegenwart Krishnas ist, mag wohl in der materiellen Welt sein, aber er wird nicht von ihr berührt und beeinflusst. Das ist der Punkt, den ich ursprünglich gemacht habe. Das Beispiel ist eine Lotusblume, die mitten im sumpfigen Stinketeich wächst. Weil sie über dem Wasser ist und über dem Schlamm, ist die Lotusblume nicht berührt von dem Gestank der Umgebung, in der sie wächst. So kann auch jemand im Krishna-Bewusstsein innerhalb der materiellen Welt sein und nicht berührt bleiben. selbst wenn der Körper wehtut, selbst wenn Ihnen die Leute auf die Nerven fallen und selbst wenn der Euro kommt oder also Umstände oder schlechtes Wetter kommt. Er ist in dieser Welt, aber er ist Kraft seines Bewusstseins, nicht bedeckt von dieser Welt, denn er ist mit der Krishna-Sonne zusammen. Nun, die wichtige Frage ist, wie können wir in der materiellen Welt mit Krishna zusammen sein? Und die Antwort auf diese Frage ist vielleicht das ganze Mysterium des Krishna-Bewusstseins. Wir können in der materiellen Welt mit Krishna zusammen sein, wenn wir es lernen, mit einer ganz besonderen Form von Krishna-Gemeinschaft zu pflegen. Diese Form Krishnas ist barmherziger als alle Inkarnationen, die erscheinen, wie zum Beispiel Buddha oder Chaitanya Mahaprabhu. Diese Form Krishnas, mit der wir zusammen sein können, erscheint nämlich immer dann, wenn jemand in der materiellen Welt mit Aufrichtigkeit den heiligen Namen chantet. Krishna erscheint in Form des heiligen Namens in der materiellen Welt. Ich habe immer erzählt, in der Urchristentum war es üblich, dass man diese Form Gottes einmal im Jahr begegnete. Und zwar kam dann ein Priester aus dem Tempel heraus, der sich durch Bußen und Entsagungen und auch durch Waschungen vorbereitet hatte. Er trat vor eine achtungsvoll wartende Menschenmenge hin, die sich auch vorbereitet hatte durch Gelübde und so weiter. Wir können uns das vorstellen, ein Riesenberg vielleicht, auf dem er steht und unter ihm in diesem natürlichen Amphitheater die ganzen Menschen, die dort sind und warten, sind angereist schon von vielen Tagesreisen, sind sie angereist und jetzt warten sie auf den Priester. Und was tut der Priester? Er spricht ganz laut und voller innerer Ergriffenheit den heiligen Namen Gottes. Das haben die dann gehört, dann haben sie sich verneigt, diese Urchristen, weil sie wussten, in Form dieser Klangschwingung ist der Allmächtige gegenwärtig. Allmächtig heißt, dass Gott in verschiedenen Formen erscheinen kann, auch in Form seines heiligen Namens. Später dann wurde dieser schöne Brauch eingestellt, soweit ich weiß, deswegen, weil die Priester sich nicht mehr an all die Regeln und Regulierungen halten konnten, die nötig waren, um diesen Namen richtig auszusprechen. Es ging dabei nicht um eine, sagen wir mal, richtige Intonation, also richtige Betonung, sondern mehr um die innere Qualifikation, die Reinheit, die nötig war, um diesen Namen zu sprechen und zu singen. Halleluja. Also, nun, in unserer Praxis, im Krishna-Bewusstsein, ist es so, dass wir diese heiligen Namen aussprechen. Wir haben ein paar einfache Regeln und Regulierungen, also aus unserer Sicht einfach, die uns helfen, dass wir diesen Namen in Reinheit aussprechen können. Und wir beachten so 10 Regeln, dass wir keine Vergehen machen. Und dann so kann jeder diesen einfachen, doch zu gleicher Zeit so erhabenen Vorgang des Inkontakttretens mit der höchsten Persönlichkeit Gottes anwenden. Durch das Singen der heiligen Namen Gottes ist es uns möglich, sagen wir mal, durch die materielle Bewölkung hindurch, die Bewölkung des materiellen Bewusstseins hindurch, Kontakt mit der Krishna-Sonne zu bekommen. Während ich hier spreche zu euch, ist mir klar, dass viele von euch das üben und praktizieren in ihrem Leben, und nicht immer den gewünschten Erfolg haben. Sehr oft ist man unkonzentriert, während man über den heiligen Namen meditiert. Sehr oft ist es so, dass man abgelenkt ist. Und sehr oft ist es so, dass man einfach nichts erlebt dabei, nichts verspürt, nicht in Ekstase gerät, wenn wir das so sagen wollen. Oder einfach nicht vom Nektar berührt wird. Es wird zu einer Routine nach einer gewissen Zeit, die einem in gewisser Weise nicht mehr so viel gibt. Das ist leider so. Woran auch immer sich der Geist gewöhnt, wenn er das lange genug macht, das wird zur Routine. Nicht? Leute, die Sexualität betreiben, sehen das nach einer gewissen Zeit als, ach, wieder die gleiche Routine, weil sie sich so aneinander gewöhnt haben. Leute, die einen Urlaub machen und immer wieder zum Timmendorfer Strand fahren, mit den empfinden das nicht mehr die gleiche Aufregung, wenn sie zur Ostsee gehen zum Baden. Nicht? Menschen, die sich gerne einen Beruf ausgesucht haben auf der bunten Palette der Möglichkeiten und den endlich gekriegt haben und dann aber jeden Tag den gleichen Beruf machen, Lehrerberuf oder Schlosser, Maschinenschlosserberuf oder auch Künstlerberuf, selbst da tritt diese Langeweile auf. Das liegt daran, dass der Geist sich daran gewöhnt hat. Es ist nichts Besonderes mehr. Man weiß, was kommen wird. Und in dieser Art und Weise ist es nicht, wie soll ich mich ausdrücken, nichts Besonderes mehr. Deswegen möchte ich heute sehr gerne darüber sprechen, wie wir in unserem spirituellen Leben einen tieferen oder einen besseren Geschmack machen können. Jemand, der in seinem spirituellen Leben etwas routinemäßig tut, ist ein Halbtoter. Es gibt zwei Arten von Toten. Der erste Tod ist der physische Tod, wo nachdem sich der Körper zersetzt in seine Elemente, aus denen er besteht und sich auflöst in Erde, also indem er verwest. Der zweite Tod ist der spirituelle Tod. Der spirituelle Tod ist schwierig, ist schlimmer als der physische Tod. Seht mal, selbst wenn man physisch stirbt, was mit Sicherheit allen von uns geschehen wird, werden wir, wenn wir im spirituellen Bewusstsein verankert sind, über die Schranken des Todes hinweggehen. Wir werden die mürben Knochen, die faltige Haut, die erblichene Gesichtsfarbe und so weiter leicht hinter uns lassen und in die ewige spirituelle Welt zurück zu Krishna gehen. Wer aber den spirituellen Tod erfährt, für den ist der physische Tod eine Katastrophe. Es ist nicht eine Brücke, über die er freudig schreitet einem neuen Ziel entgegen, sondern es ist einfach eine fürchterliche Verzweiflung, die ihn überkommt, und danach wird er wieder ein materielles Leben anfangen, wo er wieder halb tot ist, sozusagen. Der physische Körper lebt, aber er ist trotzdem halb tot, weil er spirituell tot ist. Für einen Menschen, der somit spirituelles Leben praktiziert, ist dieses das Gefühl, dass ein spirituelles Leben zur Routine kommt, etwas, wogegen er sich mehr wehren muss, als gegen den eigenen physischen Tod. Denn es ist etwas, sagen wir mal, schwerwiegenderes, wenn man einen spirituellen Tod erleidet, als wenn man einfach nur einen materiellen Tod erleidet, den wir ja schon oft erlitten haben in dieser materiellen Welt. So, wie kann man inspiriert bleiben in seiner spirituellen Praxis? Wie kann man dafür sorgen, dass die Wolken der materiellen Bedingtheit einen nicht ersticken und nicht niederdrücken in seinem Leben? Darüber möchte ich gerne sprechen. Ich möchte euch heute in Kontakt bringen mit einem wichtigen spirituellen Konzept, man nennt es Vani. Vani heißt spirituelle Klangschwingung, die in sich eine lebenbringende spirituelle Kraft hat. Ich möchte als Einstieg heute eine Erzählung zwischen Pontius Pilatus und Jesus wiedergeben. Jesus wurde von den Römern gefürchtet, weil er so viele Leute um sich versammelte, die seinen Lehren, seinen ethischen und moralischen Lehren zuhörte. Und diese Leute, das unterdrückte Volk, das durch die Römer unterdrückte Volk, priesen ihn als den König von Judäa an. Und das war ein schwieriges Konzept für die Römer. Sie wollten die Herrscher von Judäa sein und konnten jetzt nicht einen Volkshelden, jetzt aus ihrer Sicht gesehen, oder der das Volk ganz unter seiner Kontrolle hatte, oder der es anzog, gebrauchen. So wurde dann Jesus gefangen und vor den römischen Statthalter gebracht. Und er sagte, Jesus' Argument war, mein Königreich ist nicht auf dieser Erde. Euer römisches Königreich ist auf dieser Erde, aber dem werde ich nicht dazwischen gehen. Mein Königreich, ich spreche vom Königreich im Himmel, am spirituellen Bereich. Pontius Pilatus, aber für ihn gab es nur eine Frage, bist du ein König oder bist du kein König? Behauptest du, dass du ein König bist? Ja oder nein? Der war nicht so spirituell aufgelegt, weil er so viel Wein, Trank und Sex hatte. Der war ein bisschen bedeckt, sozusagen, unter der Wolke. So, ganz, er sagte, ich möchte von dir eines. Und wenn du das bekundest, dann wirst du hier frei und rauskommen. Wenn du nicht das tust, was ich dir sage, werde ich dich foltern lassen und umbringen. Folgendes. Ich möchte von dir, dass du sagst, ich werde das anders sagen, dein Einfluss über all diese Menschen, die da draußen sind, ist sehr, sehr groß. Und dein Einfluss wird größer werden, wenn ich dich umbringe. Denn wenn du als Märtyrer stirbst, werden die Leute denken, jetzt hat er seiner Lehre noch ein Ausrufezeichen versetzt. Ich möchte von dir, ich will dich nicht umbringen. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Denn mir würde es nichts nützen, wenn ich dich umbringen würde. Deine Inhalte, über die du gesprochen hast, würden weitergehen. Pontius Pilatus war schlau. Er wusste, dass aus den Worten Jesus möglicherweise eine ganze Religion werden kann, eine Weltreligion. Was ich von dir möchte, ist, dass du einfach sagst, das war alles Quatsch, was du gesagt hast. Dann kommst du raus, du kannst heiraten, du kannst ein tolles Leben führen, du kriegst vom römischen, wir werden dich bezahlen, und wir brauchen uns nicht mehr zu sorgen. Wenn du aber das nicht widerrufst, was du gesagt hast, werden deine Worte weiterleben, weit über deinen physischen Tod hinaus. Überlege es dir gut, du hast einen Tag. Wir kennen alle die Geschichte des Christentums und ich brauche sie hier nicht wiederzugeben. Es stimmte tatsächlich, was der Pontius Pilatus vorausgesehen hat, dass Worte, die wahr sind, die einen spirituellen Gehalt haben, Menschen auch dann noch tragen können, wenn der sie gesprochen hat, schon lange nicht mehr da ist. So, diese Thematik wurde vor tausenden von Jahren, schon weit vor Christi Wirken, auf der Wirkungsstelle der Wirkungsstätte der Weltbühne, sehr, sehr eindeutig und sehr, sehr tief bearbeitet oder behandelt innerhalb dieser vedischen Kultur, der spirituellen Kultur Indiens. Da weiß man von spirituellen Worten, die eine unglaubliche Kraft mit sich haben, bringen, wenn sie von einer Persönlichkeit gesprochen werden, die in Verbindung steht mit Krishna. Mein spiritueller Meister hat uns gleich von Anfang an mit dieser Kraft in Verbindung gesetzt. Ich weiß noch, damals eröffnete er ein Tempel in New York und er ging dann von New York nach San Francisco. Als Srila Prabhupada nach San Francisco ging, brach für die Devotees in New York die Welt zusammen. Sie hätten sich niemals vorstellen können, dass Krishna-Bewusstsein sich mal über die Grenzen von New York hin erweitert. Und sie waren überhaupt nicht vorbereitet darauf. Sie konnten, sie sahen keine Möglichkeit, wie sie, sagen wir mal, ihr Krishna-Bewusstsein weiterhin ausüben konnten, obwohl Prabhupada nicht da war. Sie sagten, für uns ist die Welt zu Ende. Prabhupada schrieb zu der Zeit dann jedoch einen Brief. Er sagte, wir werden zusammen sein durch die Kraft der Vani, durch die Kraft des transzendentalen Klanges. Wenn ihr euch an meine Unterweisung haltet und wenn ihr den Hare Krishna Mahamantra chantet, werden wir Gemeinschaft haben, auch wenn ich in einem anderen Universum bin. In der Krishna selber, in der Bhagavad Gita, spricht über diese, sagen wir mal, spricht in, über diese Themen. Er sagt, jeder, der sich diese erhabenen Lehren verinnerlicht, wird mit mir zusammen sein. Er wird Gemeinschaft haben. Wenn heute jemand in der Heiligen Schrift, der Bhagavad Gita liest, wird er auch über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg, ja, durch die ganze materielle Energie hindurch Gemeinschaft pflegen können mit Krishna, dem Sprecher der Bhagavad Gita. Das ist eine großartige Möglichkeit, wie man in Kontakt bleiben kann mit Krishna, selbst in der materiellen Welt. Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist ein Taucher. Diese alten Taucher hatten so einen Gummianzug und dann so Blei, also Schuhe mit Bleisohlen, und arbeiteten in einem Fluss, wo sie zum Beispiel unter die Boote gehen mussten und die Schrauben da feststellen mussten und so weiter. Sie hatten so einen großen Taucherhelm, ein Visier sozusagen, sah aus wie ein kleiner TV, nicht? Und dann hatten sie, und darauf kommt es mir drauf an, einen großen Schnorchel, so dick ungefähr, der nach oben ging. So, obwohl diese Taucher in einer ihnen fremden Atmosphäre waren, nämlich unter Wasser, eine Atmosphäre, wo man normalerweise nur eines tun kann als Mensch, nämlich ersticken und sterben, konnten diese Taucher ihre Arbeit versehen, weil sie verbunden waren mit dem Schnorchel, mit ihrer natürlichen Atmosphäre, der sauerstoffhaltigen Atmosphäre. Genauso kann ein Devotee in dieser materiellen Welt existieren und, wie soll ich mich ausdrücken, verbunden bleiben mit der spirituellen Atmosphäre durch den Schnorchel des Vanis, durch den Schnorchel der transzendentalen Klangschwingung. Entweder Worte, die Krishna gesprochen hat, oder auch der Hare Krishna Maha Mantra, die transzendentale Klangschwingung, die Krishna hat. Jemand, der diesen Schnorchel oder diese Verbindung mit der spirituellen Atmosphäre zerreißen lässt oder irgendwie verkümmern lässt, wird in dieser materiellen Welt sofort von den materiellen Einflüssen, wie soll ich mich ausdrücken, heimgesucht werden. Es ist genau wie ein Taucher. In dem Augenblick, wo jemand vielleicht aus Sabotagegründen den Schnorchel durchschneidet, schraps, mit einer Heckenschere, ist der Taucher in Gefahr zu ertrinken. Wir sind uns deswegen darüber nicht immer ausreichend bewusst. Sehr oft kann es vorkommen, dass Menschen im spirituellen Leben einfach weniger inspiriert sind, traurig werden, mental werden, wie wir so schön sagen, nicht? Das liegt immer an dem einen Grund, dass der Schnorchel, das heißt die Verbindung der Vani, der spirituellen Klangschwingung, in dem Leben nicht mehr so da ist. Das liegt dann daran, dass das Symptom ist, dass man das Lesen in den Büchern als langweilig empfindet, dass man beim Chanten des heiligen Namens ablenkt und der Geist also von Italien über Tunesien den Mittelmeerraum durchstreift, dann irgendwann nach Griechenland kommt und schließlich in Beate Uses Laden landet. Nicht? Das ist die normale, also es war jetzt ein bisschen poetisch oder ein bisschen moderne Poesie, aber der Punkt, um den es mir geht, ist, so wie die Verbindung abreißt, die Verbindung durch die spirituelle Klangschwingung in dieser Welt, die wir in dieser Welt haben können, stürzt die materielle Energie mit großer Kraft und auch Heftigkeit über uns hinein. Ein Mensch, der sagen wir mal, das erlebt, kann sich nicht vorstellen, dass es spirituelle Lösungen für seine Dilemmas gibt. Solch ein Mensch kann sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn er im erleuchteten Krishna-Bewusstsein ist. Das ist für ihn nicht vorstellbar. Es ist tatsächlich nicht vorstellbar, es stimmt, es ist nicht vorstellbar mit dem materiellen Geist. Er fragt sich, wieso geht es mir jetzt so und warum bin ich so mittelmäßig drauf und so weiter und so fort. Denn es ist tatsächlich für den Geist nicht vorstellbar, was der Zustand des Krishna-Bewusstseins bedeutet. Es ist genauso wie jemand, der Krishna-bewusst ist, sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, im materiellen Bewusstsein zu sein. Es geht nicht. Man kann das, man kann höchstens sagen, so ein Adjektiv wie leidvoll finden dafür, aber man kann es nicht nachvollziehen. Spirituelles Leben ist ein wunderschönes Geheimnis. Nun möchte ich gerne zum Schluss von meinen Ausführungen sagen, ein bisschen über die Kraft von Vani sprechen. Ich habe mir hierzu ein paar Notizen gemacht, weil ich etwas sehr genau erzählen möchte. Ich möchte euch ein bisschen über Srila Prabhupada erzählen und wie er mit diesem spirituellen Geheimnis der Vani umging. Srila Prabhupada sagte einmal, als er gefragt wurde, wie er es wohl gemacht hatte, dass er eine weltweite Bewegung ins Leben gerufen hatte, er sagte, das Geheimnis für den Erfolg ist es, die Anordnung des spirituellen Meisters zum eigenen Leben und zur eigenen Seele zu machen. Das ist Vani. Vani, diese spirituelle Klangschwingung, ist hier in diesem Fall die Anweisung von einer selbstverwirklichten Seele, dem spirituellen Meister. Wir alle, die wir hier sitzen, haben bestimmt in unserem Leben schon so Momente der relativen Erleuchtung gehabt, wo uns etwas klar wurde, wo wir unser Leben vielleicht schlagartig verändert haben, wo wir gesagt haben, ich halte jetzt alle vier regulierenden Prinzipien ein, kein Problem für mich. Wo wir gesagt haben, ich werde ein Devoti Krishnas. Oder wir haben einen Moment der Erleuchtung vielleicht gehabt am Todesbett von einem uns nahestehenden, unserem Vater. Wir haben plötzlich gemerkt, wie er aus dem schwachen und zittrigen und bleichen Körper herausgegangen ist, wie die Seele den Körper verlassen hat, und wir haben zu diesem Augenblick eine Erleuchtung gehabt. Oder wir wurden vielleicht einmal sehr traurig in unserem Leben und hatten dann die Erleuchtung, materielles Leben hat keinen Zweck. Kennt ihr das? Wo man sich so richtig sagt, es hat keinen Zweck. Jeder von uns hat diese Art von relativer Erleuchtung. Ich sage relativ, weil es immer eine ganz individuelle Angelegenheit ist, die immer in Relation oder Beziehung zu demjenigen steht, der diese Erleuchtung hat. Jemand gerade die Erleuchtung gehabt, sich zu verneigen. Jeder von uns kennt diesen Moment, wo ihm etwas klar wird, wo, sagen wir mal, ein Verständnis in ihm aufgeht, wie eine Art Sonne, die aufgeht als Sonnenschein. So, Srila Prabhupada hatte auch diesen Augenblick. Er war Haushälter zu dem damaligen Zeitpunkt und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sein spiritueller Meister, befand sich gerade in Jagannath Puri. Und plötzlich hatte Srila Prabhupada, der zu dem Zeitpunkt in Kalkutta war, das ist ungefähr 350 Kilometer entfernt voneinander, diese Städte,
eine ganz tiefe Eingebung. Er hatte einen ganz großen Enthusiasmus. Er hatte den Wunsch, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur zu dienen. Er dachte sich, mein Haushälterleben plätschert so vor sich hin. Nichts geschieht. Wieder ist ein Tag vergangen. Wieder eine Stunde. Wieder eine Minute und ich bin noch nicht Krishna bewusst geworden. Kennt man das manchmal? Jetzt muss etwas geschehen. Und er schrieb dann einen Brief. In diesem Moment, er sagte, mein lieber spiritueller Meister, ich sehe, dass all deine Schüler dir so gut dienen. Ich selber bin so beschäftigt mit so vielen Dingen zur Erhaltung der Familie. Ich kann nicht diesen Dienst so ausüben. Was soll ich tun? Und 14 Tage später kam dieser Auftrag, diese Mission, die Prabhupada total sein Leben lang nicht mehr losließ. In dem Brief stand, du bist ein sehr intelligenter Mensch, bitte verbreite du die noble Wahrheit von Lord Chaitanyas Mission in der englisch sprechenden Welt. Das wird gut für dich sein, das wird gut sein für Wissenschaftler und Philosophen und es wird für die allgemeine Menschheit, damit meinte Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur uns wahrscheinlich, nicht die allgemeine Menschheit, das wird gut sein. Und Srila Prabhupada nahm diesen Auftrag in sein Herz hinein. Er konnte ihn zu der damaligen Zeit noch nicht ausführen, denn er war verpflichtet als Familienvater, sich um das Großwerden seiner Kinder zu kümmern. Aber die Mission ließ ihn nicht mehr los. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich einmal lebte er in Kalkutta und hatte sich ein sowas wie ein Dachboden hatte er gemietet, kleiner als dieser Raum, der ja wirklich sehr schön ist, von der Größe, das fällt immer auf. Das war mehr so ein Dachboden, so ganz normal. Und hatte dort seine Gottbrüder empfangen, die dort Vorlesungen gaben in Kalkutta. Nun, eines Tages kam ein Swami, so wie ich, so ein enthusiastischer Swami, und erklärte in seiner Vorlesung, eines Tages wird sich Lord Chaitanyas Bewegung um die ganze Welt verbreiten, auch in den Westen. Die hörten das alle. Acha, Ticke, Acha, Ticke. Und danach kam dieser Swami dann zu Srila Prabhupada und stellte sich heraus, dass er gar kein Vertrauen hatte in das, was er eben gesagt hatte. Er fragte nämlich Srila Prabhupada, meinst du, das wird möglich sein, dass die abgestumpften Westler jemals spirituelles Leben praktizieren? Also, Krishna-Melodie. Meinst du, dass es möglich ist, dass die das jemals machen werden? Und er drückte aus, dass er es eigentlich nicht glauben kann, dass er es sich eigentlich nicht vorstellen konnte. So, Prabhupada stand dann plötzlich auf bei dieser Frage und sagte mit einer ganz bewegten Haltung, ja, es ist möglich, irgendein Dummkopf wird es machen. Damit meinte er sich. Er wollte, some fool will do it. Nicht? Damit meinte er sich. Denn er hatte Vertrauen darin, dass der Auftrag seines spirituellen Meisters, der Vani war, spirituelle Klangschwingung, dass dieser Auftrag in sich die nötige Kraft hätte, um, wie soll ich mich ausdrücken, eine, sagen wir mal, um das möglich zu machen. Später dann las er noch einen Kommentar von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur in der Bhagavad Gita, der ihn bestätigt. In der Bhagavad Gita gibt es einen Vers, der über die Devotees von Krishna spricht. Er sagt, ihre Intelligenz ist auf ein Ziel gerichtet. Und sie sind fest entschlossen und gehen diesem Ziel mit großer Entschlossenheit nach. während die Materialisten eine viel verzweigte Intelligenz haben. Da sind so viele Dinge, die die bewegen. Und deswegen kriegen sie nie etwas wirkliches, durchbrechendes geregelt in ihrem Leben, sondern leben einfach als Herdentier 1.643.001 in der Liste, nicht in der Staatsliste. So, in dem Kommentar zu diesem Vers hatte Vishwanatha Chakravarti Thakur darüber gesprochen, dass der Auftrag meines spirituellen Meisters das ist, auf das ich mich fixiere, im Leben wie im Sterben. Vani. Und Prabhupada nahm das so an und dann später, Jahre später, gab er einmal eine Vorlesung in seinem Garten in Los Angeles und er sprach über die Kraft, die in dem Auftrag des spirituellen Meisters liegt. Er sagte, ich lese mal wörtlich vor, es ist ein Mysterium. Ich wurde in einem ganz anderen Land geboren als ihr. Aber jetzt haben wir uns alle getroffen und eine weltweite Bewegung, die sehr viel Erfolg hat. Wie ist das geschehen? Dann gibt er die Antwort auf seine eigene Frage. Ich hatte völliges Vertrauen in die Anordnung meines spirituellen Meisters und tat alles, um sie auszuführen. So, lasst uns jetzt nochmal, lasst uns die Zeit studieren, die zwischen dem Brief, dem Erhalten des Briefes lag. Geh nach Amerika, geh nach England und verbreite Krishna-Bewusstsein. Und die Zeit, die Zeit, als es dann geschah, als es in Erfüllung gegangen war. War das einfach für Srila Prabhupada? Die Zeit von 1936 bis 1966 war eine sehr schwierige Zeit für ihn. Er hatte viele Dinge unternommen, um seine Familie zu erhalten. Als Höhepunkt dann ging die Fabrik ist, da stellt man sich ein riesen Gebäude vor, also diese Manufaktur, könnte man sagen, in der Medizin hergestellt wird, das ging lichterloh in Flammen auf und war nicht versichert. Sein ganzes geschäftliche Bemühungen, um seine Familie zu erhalten, wurden reduziert auf einen Aschehaufen, der nicht versichert war. Er versuchte dann mehrere Male zusammenzuarbeiten mit seinen Gottbrüdern in der Gaudiya Math, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, aber die hatten alle nicht seine Sicht. Prabhupada wollte eine weltweite Bewegung und die einzelnen Gottbrüder von ihm wollten eigentlich nur ihre eigene Mat, ihre eigene Organisation, die relativ klein war, am Leben erhalten und verbreiten. Dann ist er nach Jhansi gegangen, einer Stadt, wo er einen Tempel angeboten bekam, aber nach einer gewissen Zeit wurde ihm dieser Tempel wieder abgenommen, denn der örtliche Frauenverein wollte da hineingehen und wurde bevorzugt von dem Gouvernanten. Schließlich 1965 war als armer Mann, der nicht mal genügend Geld hatte, um sich ein neues Beinkleid, einen neuen Dhoti zu kaufen, in Bombay mit dem Wunsch, ich muss in den Westen und den Auftrag meines spirituellen Meisters befolgen. Er ging dann zu einer Schifffahrtsgesellschaft, die von einer Srimati Muraji, die war die Rednerin, sagt man, Rednerin, oder Redereisfrau, ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort, und sagte, bitte gebt mir ein freies Ticket nach Amerika. So war das so. Muraji sagte, du bist jetzt schon du bist jetzt fast 70 Jahre alt, du bist viel zu alt, Swami, um in den Westen zu gehen. Und es ist da wahnsinnig kalt. Du wirst eine Erkälter, du wirst verkühlen. Nächte und so weiter. Aber Srila Prabhupada hatte nur dieses eine Vertrauen, den Auftrag in die Anweisung seines spirituellen Meisters und durch seine Entschlossenheit kam es denn dazu, dass er eine Überfahrt hatte. Auf der Überfahrt bekam er einen Herzinfarkt. Einen schweren Herzinfarkt. Zweimal kam der. Einmal und dann kam er zurück und dann wusste er, wenn er ein drittes Mal kommt, dann werde ich aus dem Körper gehen. Das kann ich nicht ertragen. In seiner kleinen Kajüte, kleinen Raumschiff, hatte er einen Herzinfarkt. Und damals, als der Herzinfarkt kam, sagte er zu Krishna, Krishna, bitte nimm mich noch nicht zu dir. Krishna hatte zu ihm gesagt, ich komme und hole dich jetzt. Er sagte, nein, ich will noch nicht gehen. Ich habe nämlich noch nicht den Auftrag meines spirituellen Meisters erfüllt. Das tat dann Krishna, Prabhupada sagte, kam dann aus einem Bild hervor und rieb ihm auf der Brust. Da fühlte er sich sehr gesund und das Herz schlug wieder ganz normal. Und dann sagte Srila Prabhupada, dann sagte Krishna, okay, then do your nonsense. Mach, was du willst. Mit anderen Worten. Und dann kam Srila Prabhupada nach Amerika und dann ging er hin, setzte sich in einen Park hin, chantete den Hare Krishna Mantra. Und der Rest ist Geschichte, die man nachlesen kann in Prabhupada Lilamrita. Das ist, was ich bisher gesagt habe, ist auch da drin, aber ich habe es besonders unter einem besonderen Aspekt mal betrachtet. Dann kamen die ersten Devotees, dann kam Tempel, dann wurden Bücher herausgebracht, dann verbreitete sich das Ganze über die ganze Welt. Durch eine transzendentale Kraft hindurch. Srila Prabhupada hat immer wieder darauf Wert gelegt, zu sagen, dass das, was später kam, nicht sein eigenes Tun war. Es war Krishnas Werk. Wenn Prabhupada die Bücher gelesen hat, die er selber geschrieben hatte, sagte er, es sind nicht meine Bücher, es sind Krishnas Bücher. Wenn er die Tempel sah, sagte er, die sind nicht von mir gegründet, das ist Krishnas Plan. Wenn er die Devotees sah, sagte er mit großer innerer Bewegtheit, danke, ihr seid Repräsentanten meines spirituellen Meisters, die Krishna mir geschickt hat, um meinen Dienst zu ihm auszuüben. Das ganze Tun von Srila Prabhupada war mit ein Tun, ein ermächtigtes Tun. Es war ungefähr so, wenn ich das jetzt in meiner etwas saloppen Sprache ausdrücken darf, wie der Ritt eines Wellenreiters. Ein Wellenreiter kann sich kilometerweit fortbewegen, weil er auf einer Woge reitet. Es ist nicht seine eigene Kraft. Er paddelt nicht und er manipuliert das nicht, sondern er wird durch eine andere Kraft, die Kraft des gewaltigen Ozeans, getragen. So, wir sollten in unserem Leben dahin kommen, dass auch wir uns nicht mehr mit eigener Kraft bewegen. Vielleicht habe ich es jetzt geschafft, diejenigen, die noch nicht richtig zuhören, zum Zuhören zu bewegen. Ich möchte es nochmal wiederholen. Auch wir sollten dazu kommen, dass wir uns nicht durch eigene Kraft bewegen. Was meine ich damit? Spirituelles Tun oder das spirituelle Handeln ist ein ermächtigtes Handeln, was unter der Aufsicht und unter der Kraft der inneren Energie, der göttlichen Kraft stattfindet. Ich habe einmal ein tolles Zitat mir rausgeschrieben, was ich unter Umständen sogar finden kann für euch. Ja, die wahre Freude im Leben ist, sich ganz verbunden zu fühlen mit etwas, was man als höheren Sinn erkannt hat. Die wahre Freude im Leben ist, eine Naturkraft zu sein, statt ein fiebriges und selbstsüchtiges Schmerzbündel, das sich darüber beklagt, dass die Umwelt ihm nicht den Gefallen tut, es ihm recht zu machen. Spricht das zu euch? Die wahre Freude im Leben ist mit anderen Worten, dass wir Kontakt finden mit Vani, mit der transzendentalen Klangschwingung, mit einer transzendentalen Mission, die uns plötzlich aufnimmt aus unserer eigenen bedingten Lebensweise und uns verbindet mit einem höheren Zweck. Die wahre Freude ist also getragen zu werden durch Krishnas Kraft, die dann einsetzt, wenn ein Devotee ernsthaft Kontakt mit ihm aufnimmt, über den Weg der Vani, über den Weg der transzendentalen Klangschwingung. Und da sind zwei Aspekte da in der Vani, oder drei. Einmal die Information oder die, wie soll ich mich ausdrücken, die Inspiration von Krishna, wie es in den Heiligen Schriften drin ist. Dann der heilige Name und schließlich die Anweisung eines Devotees von Krishna, eines spirituellen Meister, der uns hilft, in unserem Leben voranzukommen und die Sicht zu entwickeln, was wir tun können. Dann werden wir aufgenommen von der spirituellen Energie, dann werden wir aufgenommen von den tragenden Händen Gottes und getragen werden in unserem Leben. Hare Krishna! Ganz schön loserklärt, ne? Ihr habt vielleicht gemerkt, das ist ein Thema, was mir selber sehr am Herzen liegt. Denn ich habe selber so oft erfahren dürfen in meinem Leben, wie es ist, wenn man von dieser inneren Energie plötzlich aufgenommen wird. Dann weiß man, was geschieht, ist nicht Zufall, sondern ist arrangiert. Dann weiß man sehr wohl, dass was man tut, ist etwas, ist Tun oder Handeln, was bereits jenseits der eigenen Grenzen, verstandesmäßigen und auch physischen Grenzen stattfindet. Man weiß einfach, man wird genommen. Und wie ein Kind in einen göttlichen Bereich hineingeführt. Man kommt nur raus aus diesem Bereich durch einen großen Fehler, indem man nämlich plötzlich sagt, ich bin der Handelnde, ich mache das alles. Das kommt durch meine Intelligenz zustande. Ich war der Ausführende. Dann fällt man wie ein Engel vom Himmel in die schlammige Atmosphäre des materiellen Daseins zurück. Hare Krishna, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen?
Besucher da, die das erste Mal in Berührung kommen mit Krishna-Bewusstsein, und meine Frage wäre, wie können wir, wie einen ganz alten Freund, der kennt mich schon seit dem 6. Lebensjahr,
entspannt auf der Sofa, auf dem Sofa, ja,
seine Gefährtin oder Freundin und noch einige andere liebe Freunde da, das erste Mal hier, ja, wo wir aber waren sind, wie kann man da eine Brücke bauen, die das Gewicht trägt, was man so im Karmi-Leben oder in dem Leben mit sich fühlen muss, ohne es vielleicht jetzt in diesem Zeitpunkt bewusst zu sein. Also man ist sich gar nicht bewusst, was für ein Gewicht oder was für eine Schwere auf einem liegt. Ne? Und wie kann man da eine Brücke bauen, die nicht gleich bei dem ersten Schritt in sich einsackt, also jetzt irgendwie das Verständnis rüberbringen, dieser transzendentalen Botschaft von Sri Krishna, diese klare Linie des Wegs zurück. Was kann man für Tipps geben, was kann man für Anregungen geben? Ich meine, wir haben viele Bücher, die man verschenken kann, die man den Freunden geben kann und vielleicht sagen kann, oh, lies mal drin, vielleicht wirst du ja den Faden finden, der zu dem Weg zu der Brücke führt. Wenn du Probleme hast, komm zu mir, wir werden darüber sprechen. Aber meistens, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist man so mit seiner Last, die man damit sich rumträgt, beschäftigt, dass man wie der den Baum festhält, verzweifelt schreit, lass mich doch los, lass mich doch los, lass mich doch los. Ja. Und man merkt doch gar nicht, dass man eigentlich selbst derjenige ist, der fest und klammert an seinem Rucksack trinkt und ja, der Last eigentlich immer kleiner wird. Ne? Mhm. Und da hätte ich gerne mal so einen kleinen Tipp, wie man da doch irgendwie den Weg besser ebnen kann oder vielleicht einfacher ebnen kann, dass diese Last vielleicht durch die freundliche Unterstützung der vielen Devotis, die wir sind, ein bisschen angehoben wird, damit man die Realität, also zurück zu Krishna, die Realität des spirituellen Lebens sieht, nicht die materielle Realität, die einen schon Leben für Leben erdrückt und zerschnitten und zerfurcht hat. Ne? Mhm. Und immer wieder so toll garniert wird von Maya, dass man immer wieder darauf reinfällt und immer wieder sich labt an den Scheußlichkeiten, die da dargeboten werden. Mhm. Und den Geschmack langsam für die Realität Leben für Leben verliert. Also die Realität des Krishna-Bewusstseins, der klaren Gewässer, der klaren Luft, des klaren Himmels.
Ist wichtig für jemand, der das spirituelle Leben anfangen möchte, aber nicht weiß wie und auch das Gefühl hat, sehr verstrickt zu sein oder sehr in Anspruch genommen zu werden durch das, was man im Augenblick tut, ist wichtig, dass man einen höheren Geschmack zunächst einmal empfindet. Das spirituelle Leben fängt meistens an bei denjenigen, die es leben, durch eine Erfahrung, die so schön ist und so intensiv auch, dass sie einfach einem den höheren Geschmack gibt. Es ist interessant, einmal sagte Srila Prabhupada, das ist sehr, sehr schön, dass der Grund, weswegen so wenige Leute sich für spirituelles Leben interessieren, ist zu 50% daran zu suchen, dass sie einfach zu materialistisch sind und zu bedeckt sind und nicht genügend Wissen haben über das Leben. Aber 50% weitere 50% fallen auf diejenigen, die spirituelles Leben verbreiten. Die Aufgabe von denen, die spirituelles Leben verbreiten, ist es, den Menschen, die im materiellen Leben sind, dazu klarzumachen oder zu vermitteln, einen höheren Geschmack zu vermitteln. Nicht? Also, wir haben Schuld, dass die Leute materialistisch sind. Und die christlichen Priester haben Schuld, dass die Menschen materialistisch sind, weil es ihnen nicht gelungen ist, ein höheres, brutales, spirituelle Erfahrung zu geben. Das ist, was Prabhupada sagt. Gut, du sprachst nach einer Brücke. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, in der ihr euch vielleicht wiedererkennt. Es gab einmal ein Land, ein Wüstenland. Und dort lebten Menschen, die jeder für sich eine schwere Bürde trugen. Sie alle hatten so einen großen Sack auf den Rücken. Da stand dran Familienpflichten, Staatspflichten, individuelle Pflichten, Steuerabzahlung, Hausabzahlung, also die normalen Verstrickungen, die ein normaler Mensch hat. So, die gingen alle mit dieser Bürde herum und keuchten. Manche hatten erhebliche Rückenschwierigkeiten, so wie ich hier. Und trotzdem konnten sie sich ihr Leben nur mit diesen schweren Säcken vorstellen. Nun, am Rande dieser Wüste gab es einen Fluss mit kristallklarem Wasser. Und in dem Fluss eine wunderschöne Insel, wo auch Menschen drauf waren. Diese Menschen hatten keine Säcke und Bürden, mit denen sie sich abplagten, sondern lebten da und führten ein schönes, spirituelles Leben. Wenn sie etwas zu essen brauchten, gingen sie zu den Fruchtbäumen und zu den Feldern, die da waren, die sie auch bestellten. Wenn sie etwas zum Trinken brauchten, tranken sie von dem Fluss. Es war ganz einfach für sie zu leben. Und nun kam es manchmal zur Kommunikation zwischen diesen beiden Menschen. Ich möchte euch von drei Arten der Kommunikation erzählen, drei Beispiele geben. Das erste Beispiel ist von jemand, der mit einer schweren Bürde kam. Die Leute, die auf der Insel waren, riefen ihm zu: Komm, du brauchst nicht solche heavy Säcke zu tragen. Was nützt es? Es führt nur zur Muskelverkrampfung. Aber derjenige, der diese harte Bürde trug, winkte einfach ab: Ach, red nicht so vor dich hin, und ging weiter durch die Wüste. Dann kam ein zweiter. Der hatte auch so eine harte Bürde. Steuerabzahlungen und Staatsverpflichtungen und dies und das. Rollenspiele. Alles Mögliche hatte er drauf. Autos, Autoabzahlung. Und diejenigen auf der Insel riefen ihm zu: Komm doch zu uns, du brauchst so eine Bürde nicht zu tragen. Gott hat für uns alle bereits Arrangierungen gemacht. So, der war angezogen, aber sagte: Ich gebe mein kann ich mit meinem Sack kommen? Nein, das wird nicht gut gehen. Wenn du nämlich schwimmst mit dem, wirst du untergehen. Komm so, lass ihn einfach stehen. Macht er so und sagt, ich kann mir nicht vorstellen, ohne diesen Sack zu gehen. Der ist mir angewachsen. Ich kann mir das Leben nicht ohne diese Bürden vorstellen. Und ging also traurig weiter durch die Wüste. Und dann kam der Dritte, der hörte, dass er die Bürden einfach ablegen könne, um dann über den Fluss zu schwimmen und dort versorgt zu werden auf der Insel. Und er sagte, juche, schmiss den Sack hin. Der sich in dem Augenblick in Wohlgefallen auflöste, der verschwand plötzlich, war nicht mehr sichtbar. Denn er war nur imaginär, eine Vorstellung gewesen. Und er schwamm über den Fluss hin und kam dann auf die Insel an und schloss und so weiter. So, mit diesem Beispiel möchte ich sagen, dass Menschen, die sehr dem materiellen Leben verpflichtet, also sich, die da drin sind, die können nicht sofort den Sinn und den Zweck des spirituellen Lebens erkennen. Sie denken, dass es schwierig ist, das spirituelle Leben auszuüben, weil sie es nicht können, sich vorstellen können, so zu leben. Einer meiner Gottbrüder hat mir einmal erzählt, dass er einen von diesen Rikscha-Läufern überzeugen wollte, zum Tempel nach Mayapur zu kommen, zu diesem Projekt, aber der sagte, kann ich dort rauchen? Jeder weiß, diese Rikscha-Fahrer haben eine Lebenserwartung von 30 Jahren und dann sterben sie an Lungenkrebs und an vielmehr noch von den Auspuffgasen, in denen sie immer reinkeuchen. Nicht? So, der Devotee sagte, komm doch zu uns auf das Land, da ist ein schönes Wasser, gute Luft, es ist viel Landwirtschaft, das ist ein großes Projekt, kannst du. Kann ich rauchen? Nein, rauchen kannst du nicht. No smoking area. Und sagte, dann kann ich nicht mein Rikscha-Leben fallen lassen. Konnte sich da. So jeder normale Mensch lebt so in Illusion, dass er sich nicht vorstellen kann, ein spirituelles Leben zu führen. Und deswegen ist es wichtig, dass man ihm gleich wo er ist, einen höheren spirituellen Geschmack gibt. Ich zum Beispiel konnte mir nicht vorstellen, mit spirituellem Leben anzufangen. Ich war Musik interessiert, sehr interessiert an dem intellektuellen Werdegang Deutschlands. Intellektuellen kann ich nicht so sagen, politischen Werdegang Deutschlands und so weiter. Und als ich die Devotees sah, wie sie lebten, dachte ich, das sind Menschen vom Mars. Die haben hier keine Überlebenschancen. Und das war meine allererste Reaktion. Doch dann kam es mir so, dass man sich informierte und das Wissen nahm und einen höheren Geschmack bekam und so in dem Sinne. Wenn du Freunde hast, die interessieren sich meistens nur für dich erstmal. Und dann, wie kommt es dazu, dass du so etwas Exotisches tust? Das ist die normale Reaktion von Freunden. Das geht über die Person. Das Interesse läuft zunächst einmal über die Person, nicht, die man hat. Dann würde ich versuchen, wenn so weit wie sie interessiert sind, ihnen zu erklären, was dahinter steht. Und sehr leicht werden sie dann merken, das gibt ja Sinn, hat ja Sinn und Zweck. Ist ein bisschen esoterisch, ein bisschen anders als das, was ich so mache, aber es ist eine alte Kultur dahinter und so weiter. Jeder von uns hat einen langen Weg genommen, um sich zu interessieren. Gaveshi hat in der Heidelberger Universität, wo wir waren, darüber gesprochen, wie die zuerst einfach berufstätig war bei deinem späteren Mann und also bei Tirthanga. Und dann hast du dir gedacht, ja, ist ja eigentlich ganz, sagen wir mal, das ist sehr fremd für mich. Ich bin eine Christin, eine engagierte Christin. Gaveshi war sehr engagiert. Mit 15 Jahren hatte sie eine Christengruppe geleitet. Nicht? Und dann, viel argumentiert und diskutiert und schließlich sah man dann, ja, da ist so viel dahinter und lass mich auch mal chanten und so. Gewiss als informiert in der Universität habe ich es gehört, ich wusste es gar nicht. Das ist eine ganz natürliche, jeder von uns hat einen langen Weg gehabt, einen Laufsweg und man muss da ein bisschen Geduld haben mit den Leuten.
Wie bringt man die Menschen dazu, oder wie bringt man sich auch selber dazu, zu dem Verständnis zu kommen, die Säcke einfach fallen zu lassen, weil da kann man dagegen halten, ja, aber ich habe doch diese Bürden, wie komme ich jetzt richtig, weil ich einfach nur zu sagen, ja, Krankenversicherung weg, Arbeitsversicherung weg, ich schmeiße alles hin und trara, trara. Und wie kriegt man das feste Vertrauen, dass man das wirklich in Krishnas Hand legt?
Spirituelle Leben bedeutet nicht, dass man alle materiellen Verpflichtungen einfach hinwirft. Ich bin auch krankenversichert, bei der Barmenia, glaube ich. Also meine ich sehe das nur einmal im Jahr, diesen, also da muss man wieder neu unterschreiben und neue Arrangierungen machen. Ja. Die Arrangierung, die es für dich gibt, macht eine andere Arrangierung zu sein, also sein, als die Arrangierung, die es für einen anderen Menschen gibt in seinem spirituellen Leben. Aber eines ist wichtig, man muss verstehen, dass es eine Arrangierung für jeden gibt. Nicht, schaut euch mal an, für die Ameisen gibt es genug zu essen. Für die Elefanten gibt es einen ganzen Baum jeden Tag, der auf sie wartet. Nehmen sie sich das, schröpfen sie sich die Blätter ab und essen die oder so, nicht? Für ein Kamel, was Dorngestrüpp ist, gibt es Dornbüsche. Für alle Lebewesen gibt es etwas, nur für die Menschen gibt es nichts, gibt es keine Arrangierung. Und sich das mal überlegt, das macht keinen Sinn. Aber weil der Mensch materialistisch geworden ist und seine Verbindung mit dem natürlichen Arrangement Gottes verloren hat, kämpft er und bemüht sich und hat immer noch nicht genug. So im spirituellen Leben merkt man, Krishna wird für mich sorgen. No problem. Irgendwie. Ich habe das einmal in Indien gehört. Ich war einmal in Indien so hungrig geworden. Ich hatte den ganzen Tag gewandert und ich weiß noch ganz genau, am Abend kam ich dann irgendwo an in einer Stadt und es waren keine Arrangierungen, also ich sah weit und breit nichts zu essen. Ich setzte mich dann unter in einen Tempel hin, ich sehe das noch wie vor, der war aber schon verlassen, da turnten die Affen drin. Und ich saß da, versuchte mich auf ein heiliges Buch zu konzentrieren, aber irgendwann klappte ich es zu. Jetzt will ich wissen, ob Krishna sich für seine Devotees sorgt. Ich bin hungrig. Und ging dann los. Es war ein Kamirwan. Ich ging zu einem Tempel hin, ging vor den Altar und sagte, ich werde niemandem sagen, dass ich hungrig bin. Wenn es dich gibt, Krishna, wirst du schon wissen, dass ich hungrig bin und eine Arrangierung machen. Das ist jetzt mein Test. Im nächsten Augenblick spürte ich eine Hand an der Schulter und die Leute sagten, Cello, let's go. Ich konnte nicht sie verstehen, sie konnten mich nicht verstehen, aber sie haben mich dann hingebracht, in ein Zimmer, es hatte so eine weiße Lakenwand dort ausgebreitet und dann lächelte man mich, setzte mich hin und plötzlich verdunkelte sich der Zimmereingang, also die Türeingang, und dann kam jemand mit so einem riesen Teller an und gab es vor mir und sagte, Prasadam Lidia. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich aß, ich war also echt hungrig. Ich hätte mindestens, ich denke, ich habe ungefähr 2 Tonnen gegessen. Also ich war total hungrig. Und dann wollte ich natürlich danach wissen, was ist jetzt los? Wieso kam die auf die Idee, mir was zu geben? Die kannten mich doch nicht. Und dann fand, bis ich dann endlich einen englisch sprechenden getroffen hatte, und der ging zu den Leuten dieses Tempels, und die sagten dann, die Leute, dass dies der Todestag eines ihrer lebenswerten Priester gewesen ist, und dass der gesagt hatte, dass am Todestage käme also jemand aus dem Westen, der kein Wort Hindi sprechen könnte, an, und den sollte man vollschweißen. Den sollte man einfach, wie sagt man in Deutsch, abfüllen, um es in deiner Sprache zu sagen. Nicht? Deine Sprache, ne? Ja. So wurde das dann gemacht mit mir. Ich wurde regelrecht, also bis zum Rande, wie eine Flasche, aufgefüllt, nicht? Spirituelles Leben ist so einfach. Man muss wieder in Kontakt mit Krishna kommen. Und es ist ja klar, wenn wir immer selber die Arrangierung machen und uns trennen wollen von dieser göttlichen Ordnung, die für alles sorgt, selbst für die Insekten, und sagt, nein, 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 dann wird Krishna zu uns sagen, dann mach doch selber. Du sollst ja nicht gezwungen werden. Dann können wir uns selber ein bisschen suchen und versuchen, selber merken, es ist immer nicht genug, wir sind immer noch unzufrieden.
Das dann, dass man an einem Tag sagt, pf, warum soll sich Krishna gerade um mich kümmern? Weil ich das einfach denke, wer bin ich schon, dass er sich jetzt um mich kümmert oder so? Wo kommt das her?
In der Erziehung des normalen Menschen, dem wird immer gezeigt, du bist nicht so viel wert, weil er in einer Gesellschaft lebt, die ständig im Wettkampf miteinander ist, um sich selber zu beweisen. Also die einzelnen Mitglieder wollen sich selber beweisen, dass sie mehr wert sind als andere. Ist ganz feinstofflich. Auch in den Unterhaltungen der Materialisten wollen sie immer zeigen, wie sie mehr können. Ich war dieses Jahr in Mallorca. Wo warst du denn? Am Timmendorfer Strand nur. Aha, in Mallorca gab es tolles Eis. Und dann, man musste ein bisschen dafür arbeiten, dahin zu kommen. Ich habe es mir was kosten lassen. Und dann geht es so, nicht? Also in der Art, wie sie sich kleiden. Wer sieht am sexiesten aus? Falls das ein deutsches Wort ist. Wer sieht am erfolgreichsten, wer ist am besten geschminkt und sieht am hat die größte, das größte Macho-Gehabe, Macho-Gehabe und so weiter. Wer hat bessere Hi-Fi-Stereoanlage und wer fährt das brisantere Auto, nicht? Und so weiter. Das ist ein riesen Wettkampf. Wir leben in einer Wettkampfgesellschaft, wo immer wo es Gewinner gibt und Verlierer. Nicht? Und wir alle wissen, wir haben das so reingekriegt, dass wir nicht besonders wert sind. Nicht? Oder dass wir uns immer beweisen müssen, würdiger und wertvoller zu sein als andere. Und das passiert sehr oft, dass man so auch dann im spirituellen Leben denkt, ja, ich bin nichts Besonderes. Es stimmt, du bist nichts Besonderes, aber du bist besonders genug für Krishna. Nicht? Und du bist besonders genug in den Augen Gottes, der uns alle sieht mit anderen Augen, mit den Augen eines Vaters, der niemanden diskriminiert. Man sollte einfach anfangen, nach spirituellen Gesetzen zu leben, und dann wird man sehen, wie man versorgt wird. Man kommt plötzlich in eine ganz andere Ordnung, Lebensordnung hinein, ein ganz anderes Leben. Gut. Dann würde ich jetzt mal verstohlen auf die Uhr schauen. Ich würde vielleicht sagen, dass wir jetzt ein bisschen Prasadam zu uns nehmen. Ja?
Würdest du vielleicht eine Torte anschneiden?
Ja.
Besucher, die voll ein Stückchen Torte.
Wirklich?
Die würden wir jetzt hochbringen und dann die Verteilung.
Ja. Was? Udava hat Geburtstag.
Yeah.
Ich möchte dich bitten, diese Folge
Wie wollen wir das vielleicht irgendwo rauf tun? Auf den, auf den Tisch zum Beispiel? Oder
kann ich das auf den Tisch bringen und die irgendwo hinstellen? Da bin ich gerade unten runter auf dem anderen Schlag.
Jetzt.